SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Mit dem Zeichenstift gegen das Establishment ankämpfen oder ihm zumindest gehörig auf die Nerven gehen, das ist die Mission unseres heutigen Gastes. Er ist ein echter 68er, er gehörte zur Sponti-Szene, hat wohl als einer der ersten den Comic in Deutschland zur ernstzunehmenden Kunstform gemacht und, das nur nebenbei, er hat das Bild der Linken und der Alternativen der alten BRD maßgeblich mitgeprägt. Herzlich willkommen, Gerhard Seyfried.
Guten Tag.
Herr Seyfried, wir fangen gleich mal mit den wilden 70ern an. Sie sind da mehrmals verklagt worden wegen angeblicher Aufforderung zu rechtswidrigen Taten. Was denn zum Beispiel?
Ja, das war im Zusammenhang mit unserer Münchner Stadtzeitung Blatt, die sehr aufmüpfig war. Und es gab so viele Anklagen gegen das Blatt, wegen allem Möglichen, dass ich sie kaum aufzählen kann. Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Aufruf zur Begehung von Straftaten und so weiter und so fort. Und da richtig schikaniert worden.
Apropos Staatssymbole, also Sie haben gerade Ihren ersten Comicband seit 15 Jahren rausgebracht. Da tauchen Sie auch selber auf als jüngeres alter Ego Seyfretti. Der hat eine beachtliche Polizeisternsammlung. Und ich meine, der echte Gerhard Seyfried auch, oder?
Ja.
Wie sind's denn?
Die genaue Zahl kann ich nicht verraten, aber man erfährt aus diesem Comicband, wie es mit dieser Polizeisternsammlung weitergegangen ist. Ich muss ein bisschen korrigieren. Ich habe in den letzten 15 Jahren natürlich auch Comics gemacht, aber keinen mit Zwille. Mhm. Und der wurde mal verlangt von den Fans.
Trotzdem noch mal kurz zu den Sternen. Die Polizei wird die nicht verschenken. Es ist ein kleinkriminelles Sammlerhobby.
Das geht zurück auf eine wüste Demonstration in München Anfang der 70er Jahre, als es ein Gerangel gab und ich eine Polizeimütze gefunden habe, die unter anderem verloren gegangen war und mir den Stern dann runtergepflückt habe. Ich denke, das ist verjährt inzwischen.
Unser Gast ist heute der Comiczeichner Gerhard Seyfried. Er wurde in den 70er Jahren bekannt mit seinen Wimmelbildern, also sehr figuren- und detailreichen Zeichnungen, in denen er sich über den Alltag der Linken in Berlin-Kreuzberg und über die Polizei lustig machte. Die Freakadellen und Buletten. Also Polizei, Herr Seyfried, sagte man damals, glaube ich, nicht, oder?
Ja, umgangssprachlich waren das immer die Bullen.
Und Hauptfigur, es ist, glaube ich, Zwille, ne? Ein Männchen mit rundum schwarz behaartem Kugelkopf, meist in Latzhose. Was ist das für einer?
Das ist ein kleiner Anarchist.
Gab es da Vorbilder?
Ja, es geht ganz zurück auf die, ich habe ihn früher immer gezeichnet im schwarzen Mantel, mit einem schwarzen Schlapphut und so, nach den Vorbildern der Dynamiteros oder Anarchisten Ende des 19. Jahrhunderts. Und habe ihn dann für die Comics im Laufe der Zeit zivilisiert mit Latzhose, wie das Anfang der 70er Jahre kurze Zeit mal Mode war.
Das sah ein bisschen Peter Lustig mäßig aus, ne?
Ganz genau, der Stil.
Und Sie sagt gerade, das ist ein kleiner Anarchist. Was macht ein Anarchisten aus für Sie?
Na, einer, der antiautoritär ist, der sich nichts gefallen lässt, der auch nicht gehorsam ist, der auch vor dem Staat nicht kuscht. So etwa.
Bevor Sie Comics mit längerer Handlung gezeichnet haben, also heute nennt man das ja Graphic Novels,
ja.
Da haben Sie diese erwähnten Wimmelbilderplakate gemacht und die hingen in ganz vielen WGs, habe ich gehört. Also ich bin ein Tick zu jung, um sie noch zu kennen. Warum waren die so erfolgreich? Was meinen Sie?
Naja, ich traf genau den Nerv der Zeit, würde ich sagen, mit diesen Zeichnungen. Das waren eigentlich nur kleine Blödeleien von mir, die ich da für die Zeitschrift Blatt in München gemacht habe und die gefielen halt und wanderten rum und wurden in Flugblättern und in alternativen Medien irgendwie verwendet, ohne zu fragen natürlich damals.
Ja, ich habe das von ein, zwei Kollegen gehört, die etwas älter sind, die für ihre Schülerzeitung dann immer Seyfried-Comics zerschnitten haben und die dann einfach so reingepackt und zum Drucker gebracht haben.
Ja, und das war mir auch recht. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dafür Geld zu verlangen. Ich habe das nicht als Beruf begriffen damals. Und im Nachhinein bin ich dankbar, weil mich das bekannt gemacht hat.
Aber andererseits könnten Sie vielleicht auch ziemlich reich geworden sein, wenn Sie das urheberrechtlich eingeklagt hätten.
Unter Umständen. Andererseits haben sich die Comics dann Ende der 70er und Anfang der 80er so gut verkauft, dass ich also keine Geldsorgen hatte.
Und jetzt ist ja wieder ein Zwille-Comicband erschienen. Da taucht noch eine andere Figur auf, McÖko. Das ist so die Karikatur eines Grünwählers, oder? So
ja.
Der ersten Stunde. Mhm. Wie einfach oder schwer war denn das, so nach 15 Jahren diese beiden Typen so in die Jetztzeit zu bringen?
Überhaupt nicht weiter schwer, weil ich weiß ja, wie es in der Jetztzeit aussieht. Ich muss halt Polizeiuniform ändern. Es sind andere Autos unterwegs. Ich denke bei den Autos auch ein bisschen voraus, wie sie in ein paar Jahren aussehen könnten und so. Das macht alles sehr viel Spaß. Aber ich habe die beiden Figuren natürlich so gelassen. Und die Figur McÖko geht zurück auf meinen letzten Band mit Zwille vor 20 Jahren. Der hieß Let the Bad Times Roll. Und da wohnt Zwille und McÖko zusammen in Kreuzberg.
Was mir so aufgefallen ist, also das war ja früher, war es ja immer der Staat, der ihren Comicfiguren das Leben schwer gemacht hat. Aber eigentlich sind Polizisten jetzt der heißt ja auch einfach nur Zwille, ne, der neue Comic.
Ja.
Die sind dann nur noch Randfiguren, oder? Wieso?
Ja, da ist nicht so viel los. Das ist mehr der Konflikt zwischen Zeichner und Comicfigur, der sich in dem Comic irgendwie abrollt.
Aber kann man sagen, Sie wollen auch auf einen anderen Gegner, eine andere Gefahr hinweisen, nämlich eher die Bauherren und die Investoren, die spielen eine große Rolle.
Ja, weil ich selber darunter leide, unter Mietwucher und dergleichen und Wohnungsknappheit. Und es geht vielen meiner Kollegen so und überhaupt der ganzen Bevölkerung eigentlich, wenn sie nicht gerade stinkreich ist.
Erzählen Sie mal, inwiefern sind Sie da selber betroffen?
Naja, ich muss jetzt die Wohnung wechseln, weil ich die hohe Miete nicht mehr bezahlen kann und habe glücklicherweise noch was Bezahlbareres gefunden. So sieht's aus. Das ist natürlich ein Nerv.
Sie haben ja selbst auch mal in einer besetzten Wohnung gelebt, glaube ich, ne? Die vorher leer stand.
Ja, ich habe mit meinem Freund Christoph zusammen eine Wohnung besetzt in der Görlitzer Straße.
Aber das war ja damals, also den Begriff, heute spricht man ja von Gentrifizierung. Ne?
Ja.
Den Begriff gab es ja damals noch nicht mal. Also nee. Das war kein Protest dagegen, oder?
Es war ein Protest gegen Leerstand und Spekulation mit Wohnungen.
Ja, was war da damals los in Berlin?
Naja gut, wir haben in dem Zusammenhang mit der Besetzung erfahren, dass die Wohnungsbaugesellschaft, der auch dieses Haus gehört hat, ja Unmengen, Tausende von Wohnungen leer stehen ließ und nicht weitervermietet hat und abgewartet haben, dass die wertvoller werden oder teurer. Solche Geschichten gab es da, da ist spekuliert worden. Und der zweite Grund war natürlich, dass wir ein Dach über dem Kopf brauchten.
Denn ich kriege das immer so erzählt, als Nachgeborener, es wäre doch früher immer so schön billig gewesen in Berlin.
Das war's auch, vergleichsweise, ja.
Wie hat sich denn so gelebt als Wohnungsbesetzer?
Na, es war ganz okay. Erst hat man uns versucht rauszuwerfen mit einer Bauarbeitertruppe, ganz am Anfang. Das ging insofern schief, als wir gerade eine Pressekonferenz in der Wohnung hatten. Dann musste die Baugesellschaft einen Rückzieher machen und hat unseren Mietvertrag angeboten, den wir dann unterschrieben haben. Und dann waren wir sozusagen legalisiert, was ein bisschen peinlich war, aber okay.
Peinlich so in der Szene der anderen Hausbesetzer?
Ja, so etwa.
Warum?
Naja, gut. Also wir konnten uns ja zu zweit und mit Unterstützung der Bürgerinitiativen jetzt nicht auf Belagerung und sowas einlassen. Wären früher oder später halt rausgeflogen, dann mit Gewalt.
Aber trotzdem haben Sie irgendwo mal den Begriff des Instandbesetzers benutzt.
Just zu diesem Zeitpunkt, ja, kam der auf.
Was bedeutet das? Also sie dann alles, also erst einziehen, also erst quasi besetzen und dann hübsch machen.
Ja, nicht hübsch machen, sondern renovieren. Man hat die Wohnung absichtlich runterkommen lassen und teilweise auch zerstört. Die Wasserleitung kaputt gemacht, den Strom abbestellt, Toiletten zertrümmert. Solche Sachen waren damals üblich.
Das ist eigentlich nicht zu fassen, ne? Denn es ist, ja. Sie reden ja von Wohnungen, die im öffentlichen Besitz waren.
Ja, richtig.
Kreuzberg, das galt ja lange so als Inbegriff für alternatives linkes Leben, also auch bei mir in Süddeutschland, in der Provinz. Das war so der Begriff. Wann war das denn vorbei?
Schwer zu sagen. Ich war auch immer wieder im Ausland längere Zeit zwischendurch und bin aus Kreuzberg weggezogen 2002 in die Schweiz für 2 Jahre. Und dann habe ich bei meiner Rückkehr nach 2 Jahren irgendwie eine Wohnung in Schöneberg gefunden und bin seither in Schöneberg und ziehe jetzt wieder nach Kreuzberg zurück. Es hat sich sehr verändert. Es ist zum Teil schöner geworden durch die renovierten Häuser, aber es ist im Großen und Ganzen unbezahlbar für normale Leute inzwischen. Und man merkt es auch an den Läden, Kneipen und so weiter, an den Preisen generell. Das ist eine schiefe Entwicklung. Also.
Fühlen Sie sich da irgendwie ein bisschen von der Zeit überrollt?
Nö. Die Zeit ist immer da, gehe ich immer mit, solange ich lebe.
Aber es ist nicht mehr so, dass Berlin, dass Sie mal mochten.
Ja, ich mag Berlin immer noch, aber mir gefällt sehr viel nicht. Mir gefällt nicht, wie die Stadt versaut wird durch Investoren, die machen können, was sie wollen und so weiter, dass man keine Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und dass man die alteingesessene Bevölkerung aus der Stadt drängt, in die Plattenbauten.
Was könnte man dagegen tun? Oder beziehungsweise engagieren Sie sich bei irgendwas, wie man was dagegen tun könnte?
Ich habe mich ja mein ganzes Leben lang engagiert, aber inzwischen engagiere ich mich eben nur noch in meinem Beruf per Zeichnung mit Karikaturen und Comics und so.
Gerhard Seyfried, wie ist das Leben denn gerade so für Sie?
Ganz okay im Augenblick, außer dass der Umzug ins Haus steht. Das ist natürlich immer ein bisschen Nerv und Arbeitsunterbrechung leider.
Arbeiten? Haben Sie da so einen festen Ablauf? Also das ist ja ein kreativer Beruf, das kann man ja nicht unbedingt zwingen. Also gut, Thomas Mann hat, glaube ich, jeden Tag eine Schreibmaschinenseite sich so als Pflicht gemacht. Ne?
Das wäre mir zu wenig.
Wie ist es bei Ihnen?
Ja, wie gesagt, das wäre mir zu wenig, eine Seite. Also ich arbeite eigentlich den ganzen Tag, jeden Tag, immer.
An was dann konkret? Also wie kommt so eine Idee?
Das ist wirklich unerklärbar. Sie kommen und ich bin dankbar dafür, aber richtig erklären kann man das nicht. Gut, es gibt schlechte Tage, wenn man krank ist oder sowas oder irgendwelchen Ärger hat, dann stockt das Ganze ein bisschen, aber ansonsten ist das ein zuverlässiger Fluss.
Wie sind Sie überhaupt Comiczeichner geworden? Haben Sie wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, aber ich weiß es noch nicht. Deswegen erzählen Sie doch mal.
Ja, aus Zufall. Ich habe eine Lehre als Industriekaufmann gemacht, nachdem ich aus dem Gymnasium geflogen bin und bin da in der Werbeabteilung, hat man quasi mein Talent erkannt sozusagen. Und ich habe dann da in derselben Firma eine Ausbildung gemacht als Gebrauchsgrafiker, was sehr nützlich war. Und bin danach auf Rat von dem Grafiker, dem Abteilungsleiter, auf die Akademie fürs grafische Gewerbe gegangen und habe da 4 Semester studiert, bis ich da auch wieder rausgeflogen bin. Und dann kam eigentlich schon das Blatt, diese Münchner Stadtzeitung. Ich habe in der Zeit ein bisschen als freier Grafiker gearbeitet. Und im Blatt, in dieser eben wirklich anarchistischen kleinen Stadtzeitung, habe ich Lücken im Text gefüllt. Das war alles ein bisschen unprofessionell und damals hat man noch den Text ausgedruckt und eingeklebt auf die Seiten. Und da blieben immer irgendwelche Löcher und Lücken und das habe ich dann alle Eile zugezeichnet mit irgendwelchen blöden Witzchen oder kleinen Figuren. Das war so der Start.
Gab es damals irgendwas, was Sie beeinflusst hat? Also später waren Sie ja dann auch bekannt mit den Zeichnern Gilbert Shelton und Paul Mavridis, aber waren das schon Einflüsse oder Vorbilder?
Oh ja, also die Underground-Comics, die aus Amerika kommen, haben mich sehr beeinflusst. Und was zu meinen Einflüssen natürlich auch gehört, das geht zurück bis zu Wilhelm Busch und vor allen Dingen Donald Duck. Also das ist noch in der Kinderzeit gewesen, dass ich schon entschieden habe, ich mag nur noch die Donald-Geschichten von Karl Barks, obwohl ich noch nicht wusste, wer das war. Und dann bin ich auch, wann war das, als mein erstes Buch rauskam, wo soll das alles enden, mit dem Vorschuss vom Verlag in die Staaten geflogen und war dann da ziemlich lange Zeit und habe die alle kennengelernt, die Kollegen dort. Und das markiert für mich auch den Schritt vom Einzelzeichner, also dem Cartoonisten, hin zum Comic, was ich immer vergleiche mit dem Schritt von der Fotografie zum Film.
Ja, und wie kam dieser Schritt?
Naja, ich habe in Zusammenarbeit oder im Kennenlernen meiner Kollegen in Amerika eben Gilbert Shelton und auch Robert Crumb und so.
Den haben Sie auch getroffen?
Ja, ja, ein bisschen später. Ich war sehr oft in den Staaten in der Zeit und ich habe mich, bis ich dahin gefahren bin, nie als Künstler begriffen, überhaupt nicht. Ich war eigentlich gar nichts. Ich war ein abgebrochener Student, der halt nebenbei zeichnet und hatte keine Berufsvorstellung. Das hatten viele von uns nicht. Und dort habe ich gemerkt, dass das tatsächlich ein Beruf ist, der auch Ansehen genießt dort. Und das hat mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt. Und als ich 1980 in Berlin wieder war, habe ich die Invasion aus dem Alltag gezeichnet. Das ist der erste klassische Comic von mir, erzählte Bildergeschichte.
Ich meine, gut, das gab's ja auch schon. Ich weiß nicht, ob das in Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt hat. Gab's ja zum Beispiel auch von Hergé, ne? Simon Struppi, das waren ja regelrechte Cartoon-Romane.
Ja, natürlich. Die waren aber in meiner Kindheit noch nicht so bestimmt. Die habe ich erst später kennengelernt. Also in der Kindheit war es tatsächlich Donald Duck und die Werbecomics von Salamanderschuhen, Lurchi und
ach,
so
ja,
Zeugs.
Ja, ja.
Das HB-Männchen, all solche Geschichten. Also es gab schon immer irgendwas.
Wann haben Sie denn dann wirklich selber auch gezeichnet? Also als Kind auch schon? Haben Sie versucht, das nachzumachen?
Nee, nicht direkt nachzumachen. Ich habe nur gerne gezeichnet und hatte Glück, dass die Eltern das gefördert haben. Hatte auch Glück mit Zeichenlehrern. Mit Lehrern in den anderen Fächern hatte ich weniger Glück.
Sie haben es schon angedeutet, ne? Den Rauswurf aus dem Gymnasium.
Genau.
War das wirklich wegen der Noten, oder?
Nee, das war, weil ich, wie groß war sie? Vielleicht 2,5 Zentimeter große nackte Frau auf meinen Heftrand gezeichnet habe. Und da fiel der Hammer in Bayern.
Da wir reden dann, jetzt von 1963 wahrscheinlich so, 60 ungefähr.
Ja, das dürfte der Dreh sein, genau.
Was haben Ihre Eltern da gesagt?
Die waren wütend, aber auf das Gymnasium, nicht auf mich.
Klingt nach relativ toleranten Eltern.
Ja, Gott sei Dank.
Und auch, ich meine, Comics durfte auch nicht jeder lesen, meine ich.
Ja, das galt als Schmutz und Schund, aber nee, meine Eltern hatten nichts dagegen. Die waren tatsächlich sehr tolerant.
Nochmal zum Zeichnerischen. Also das heißt, das hat im Grunde, hat Ihre Berufung Sie da ein bisschen die Schulkarriere gekostet?
Ja, kann man so sagen.
Wie zeichnen Sie denn heute im Vergleich zu früher? Also man muss es wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden, die 70er und dann so das Selbstverständnis als Künstler.
Ja.
Denke ich mal. Und wenn Sie jetzt sich das heute angucken, was ist da anders?
Naja, da ist einmal der Computer natürlich. Großer Einschnitt. Was ich aber von Anfang an begeistert aufgegriffen habe und auch sehr viele Comics dann mit dem Computer koloriert habe und so. Aber im Prinzip bin ich bei der Handarbeit geblieben. Also ich mache auch heute noch meine Bleistiftskizzen und pause die dann in der Regel durch mit Tusche und koloriere das alles im Computer.
Wie wichtig ist der Computer für Sie mittlerweile?
So wichtig wie für uns alle. Hm. Man kann sich kaum mehr leben ohne vorstellen.
Das klingt aber trotzdem nach einer recht einsamen Arbeit. Muss ein Comiczeichner ein Einzelkämpfer sein? Oder inwiefern muss er das?
Es ist besser, wenn er es ist. Also ich kenne auch Kollegen, die verheiratet sind, Familien haben. Ich hätte nie eine Familie ernähren können, zum Beispiel. Also das ist schon teilweise schwer genug gewesen, mich alleine durchzubringen.
Ja, ich meine aber auch so die Einsamkeit der Arbeit. Also
ja, das gehört dazu, zur Konzentration und zum drin versinken. Aber ich bin natürlich auch viel draußen, weil ich brauche ja auch Einflüsse und Inspiration. Und
Sie sagten gerade, Sie benutzen zwar den Computer, machen aber schon so die Vorzeichnungen von Hand. Was hat sich stilistisch noch geändert?
Naja, ich werde immer besser, also in Anführungszeichen. Wenn ich meine frühen Zeichnungen anschaue, dann sind die schon noch ziemlich kreblig oder kindermäßig. Kam auch in den 80er Jahren so ein Ehrgeiz auf, so gut zu werden wie andere, die man bewundert oder so. Aber es entwickelt sich immer weiter. Das ist auch eine typische, man lernt nie aus Geschichte in dem Beruf.
Aber da darf Ihren Händen nichts passieren, ne?
Ja, ich passe drauf auf, dass keiner drauf tritt.
Andererseits, vor handwerklicher Tätigkeit haben Sie sich ja offenbar nicht gescheut. Sonst hätten Sie ja die Wohnung damals nicht renoviert.
Ja, nee, das habe ich von meinem Vater auch, der begabter Hobbyzimmermann war, von dem ich sehr viel gelernt habe, auch selber Möbel gebaut habe für den Eigenbedarf. Handwerkliche Fähigkeiten sind überhaupt nützlich. Und ich habe sehr viel Modellbau betrieben, was ich auch in Amerika gesehen habe, dass die alle möglichen Modelle ständig bauen. Und ich habe bemerkt, dass einem das ein wunderbares 3D-Verständnis gibt.
Aha, also Modelle wofür dann?
Na, Automodelle, Flugzeugmodelle, Schiffsmodelle, Häuser, alles Mögliche. Immer Modellbau. Meistens habe ich hinterher weggeworfen.
Ach so, aber diese fertige Modellbausätze, oder?
Teilweise, aber auch Sachen ganz so freigebaut. Aus Holz oder Plastik oder sowas. Und dann begreift man das ganze Ding. Wenn ich zum Beispiel ein Auto nehme und das von einem Foto abzeichne, das ist irgendwie flach oder so. Oder wenn es nicht mein Auto ist, um das ich drumherum gehen kann. Und wenn ich das baue, dann begreife ich das Ding. Das sitzt dann im Kopf. Von allen Seiten kann ich das zeichnen. Auch von unten.
Ich habe auch den Eindruck, also wenn ich mir, ich habe den mit großem Vergnügen gelesen und angesehen, sind ja zwei Ebenen, den Zwille-Comic oder Zwille-Cartoon. Die Architektur, die scheint relativ viel Raum, also auch viel Arbeitszeit da auch einzunehmen. Ne? Also da sind sie sehr genau so und haben da sehr viel, wenn ich gerade mal so reinschaue, also auch sehr viel Fantasie reingegeben, oder?
Ja, es ist schon, viel Arbeit, wenn man es gut machen will. Also man muss auch ein bisschen was von Architektur verstehen und so weiter. Und Stadtansichten, wenn sie wirklich mal präzise sein wollen, dann muss ich die auch richtig konstruieren am Reißbrett und so. Das ist elend viel Arbeit, sowas zu machen.
Finden Sie das ausreichend gewürdigt, was Sie sich da für Mühe machen?
Nicht wirklich. Also nicht seit den 90er Jahren oder so. Also ist es nicht so, dass man irgendwas dabei verdient, großartig.
Warum machen Sie es dann trotzdem noch?
Ja, weil es mir Spaß macht und weil ich Künstler bin. Das ist mein Ding, das ziehe ich durch, ob sich das nur lohnt oder nicht.
Unser Gast ist Gerhard Seyfried, Jahrgang 1948, stilprägender Comiczeichner der alternativen, linken und wahrscheinlich auch frühen, grünen. Eine Legende gar, Herr Seyfried?
Ja, heißt es. höre ich gelegentlich.
Und? Hören Sie es gerne?
Ich mache mir eigentlich keinen Kopf über sowas oder Gedanken.
Also so Lob, Auszeichnungen haben Sie ja einige bekommen. Was bedeuten Ihnen die?
Ja, Gott. Über Lob freue ich mich natürlich immer. Auszeichnung als Zeichner habe ich nur eine gekriegt. Das reicht. Man hat ja noch viel Platz.
Sie haben vorhin ja schon mal angedeutet, dass Sie hier und da mal angeeckt sind. Also Sie sind zum Beispiel ja, von der Hochschule geflogen.
Ja.
Also da hatten Sie, glaube ich, einen Streik mit initiiert gegen Notstandgesetze. Was hat Sie denn damals angetrieben, sich für oder gegen etwas einzusetzen?
Na, das fing mit der Bundeswehr an, als ich eingezogen wurde und 3 Monate gebraucht habe, um wieder rauszukommen. In dem Zusammenhang bin ich an die Kriegsdienstgegner gekommen, an die Bewegung, habe die kennengelernt und bin dann in die linke Szene geraten. Und ich muss sagen, dass uns die Notstandsgesetze und die Jahre 66 bis 68 alle so aufgebühlt haben, dass wir alle jeden Gedanken am Beruf verloren haben. Also 68 die Universitätsbesetzung, die Akademie ist besetzt worden und so weiter. Und es ging drunter und drüber. Und das hat uns alle aus der Bahn geworfen in eine neue Bahn. Und ich habe dann in der Münchner Zeit, Ende der 60er und Anfang der 70er, bin ich halt rumgewandert in der linken Szene und habe mir das alles angeguckt und das gefiel mir alles nicht, bis ich irgendwie an die Spontis geraten bin, die sich nicht so genannt haben damals.
Wie nannten die sich denn?
Das, ja, eigentlich gar nicht. Das war die anarchistische Szene da in München. Und da gefiel es mir. Das waren Leute, die das, was sie predigen oder gut fanden, auch versucht haben zu verwirklichen.
Können Sie mal ein Beispiel geben?
Wohngemeinschaften, alternative Kindererziehung und Umweltschutz, all das kam in dieser Zeit auf.
Also Sie waren ja auch in München Anfang der 70er in einer großen Wohngemeinschaft.
Ja, das war die Blattwohngemeinschaft. Wir waren 10 oder 12 oder so. Eine unübersehbare Menge Menschen.
Also die ganze Redaktion hat zusammen gewohnt?
Ja.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Auch eine Rebellion gegen bestehende Verhältnisse oder eher eine pragmatische Entscheidung?
Rebellion war das nicht. Das war pragmatisch, weil man dann zusammen, wie ich die ganze Zeit zusammengearbeitet haben, da konnten wir auch zusammen wohnen, das war praktisch und war in der Nähe. Und wir konnten uns die Wohnung halt leisten. Also jeder Einzelne von uns in einer anderen Wohnung hätte richtig viel jobben und arbeiten müssen, um die Miete zu bezahlen. München war damals schon sehr teuer.
Sie sagten gerade, Sie haben den Wehrdienst verweigert.
Nee, also, habe ich nicht.
Also
ich bin eingezogen worden und habe mich dann rausgewühlt wieder. Vor Schreck.
Ja, aber das heißt, Sie haben ihn dann verweigert. Muss man da nicht irgendwie so einen Antrag stellen, dass man ihn jetzt quasi verweigert, während man dann schon in der Bundeswehr ist? Wie war das damals?
Nee, also wenn man schon in der Bundeswehr ist, geht nichts mehr. Und ich hatte einen Nervenarzt, der mir rausgeholfen hat, den mir die Kriegsdienstgegner besorgt haben. Und der hat rausgefunden, dass ich keine Kopfbedeckung tragen darf und das war's dann. Ohne Hut beim Ballast, das geht nicht.
Hätte aber auch schief gehen können, sowas dann, also dass ihnen, ne, dass man dann komplett stigmatisiert ist als psychisch Kranker, was sie ja nicht sind.
Nee, eben nicht. Das wollte der auch vermeiden mit aller Absicht. Und ich hatte eine Kopfverletzung, eine leichte eigentlich, aber er brauchte einen Krankenhausbeleg dafür und er hat dann gesagt, ich bin traumatisiert und kann keine Kopfbedeckung tragen. Und das ist nicht in den Akten geblieben irgendwie.
Wie haben Sie damals über die Wiederbewaffnung gedacht?
Ich war dagegen, wie alle, wie ganz Deutschland. Wie alle, die noch wussten, dass der Zweite Weltkrieg nicht lange her ist und was er angerichtet hat.
Und wie haben Sie sich das für sich erklärt, dass es dann doch wieder so kommt?
Na, ich habe mir das nicht erklären müssen. Das ist durchgesetzt worden gegen den Willen der Bevölkerung. Und was kann man da machen? Es gab halt Proteste. Es war eine Zeit, in dem zum Beispiel Militärspielzeug tabu war, auch in den großen Spielzeugläden. Die wollten keine Panzer drin haben, keine Plastiksoldaten und sowas. Das hat sich lange gehalten, bis gut in die 70er.
Warum ist das dann auf einmal wieder verschwunden? Das lag ja nicht am NATO-Doppelbeschluss.
Naja, das lag an der DDR und der allgemeinen Hetze gegen Russland und den Ostblock schlechthin. Und dass uns ständig einredet, am Kalten Krieg generell, dass uns auch dauernd einredet worden ist, das ist halt ein böser Feind, der drauf lauert, uns zu überfallen mit Atombomben und so weiter. All dieser ganze Quatsch.
Wie gewaltbereit war eigentlich das Umfeld, in dem Sie sich damals bewegt haben? Sie haben gesagt, Sie sind so quer durch alle linken Szenen getingelt.
Naja, ich bin zum Beispiel auch bei der Roten Hilfe gelandet, eine Zeit lang, die sich um, ich sag's mal so, Genossen, die im Knast sitzen, kümmert. Und habe natürlich auch viel mitgekriegt. Also sind Freunde von mir halt auch verprügelt oder festgenommen worden bei Demonstrationen. Ich auch mal. Und dann fing eben die Sache mit der Stadtguerilla an oder der militanten Bewegung. Und das fand ich von Anfang an irgendwie nicht richtig oder sinnlos, weil ja keine Massenbasis dafür da war, wie es in anderen Ländern in so einer Situation irgendwie hätte da sein können.
Das heißt, Ihre Haltung? Was war Ihre Haltung dazu?
Naja, ich war teilweise auch wütend über die Art und Weise, wie die Polizei oder die Herrschenden, sagen wir es mal so, gegen Demonstrationen, die ich ja für berechtigt halte und im Grundgesetz verankert sind, mit Gewalt vorzugehen, Leute zu verhaften und einzusperren und alle möglichen Terrorparagraphen zu konstruieren. Das hat uns natürlich alle wütend gemacht. Und man kann auch Freunde, die jetzt im Gefängnis sitzen, ob das jetzt nur eine Woche ist oder ein paar Jahre, kann man nicht einfach hängen lassen und sagen, ja, Pech gehabt, Alter. Also das geht auch nicht.
Aber ich habe mal irgendwo gelesen, Sie hätten dann relativ früh für sich beschlossen, dass bewaffneter Widerstand zu nichts führt, sondern dass Sie mit dem Zeichenstift mehr bewirken können.
Ja, das habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich damit sehr viel mehr Leute erreiche und dass es vor allem über Humor läuft. Und ein bewaffneter Kampf hat den Leuten halt damals nur Angst gemacht. So baut man keine Basis auf.
Der Humor als Waffe und als ja, Basis kann man schon sagen. Sie hatten ja, glaube ich, 200.000 Auflagen oder sowas teilweise, ne?
Ja, mehr sogar. Das erste Buch hat sich 300.000 Mal verkauft, das zweite genauso, ziemlich auf Anhieb.
Das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept gewesen, dass Sie sich auch über die eigene Szene lustig gemacht haben, oder?
Ja, ja. Und über mich selbst. Das mache ich heute noch.
Wer konnte denn nicht über Ihre Sachen lachen?
Denn die Staatsanwaltschaften.
Ja, aber so, ich sag mal, auch so in der linken Szene. Machen ja, wir wahrscheinlich nicht alle Humor.
Ja, da gibt's natürlich eine ganze Menge humorloser Leute, vor allem bei den kommunistischen Parteien. Und so den Anarchisten gefällt alles, was irgendwie lustig und respektlos ist. Aber in den K-Gruppen, bei der KPD und sowas, da konnte man damals nicht landen.
Und würden Sie sagen, das ist so geblieben? Die institutionalisierte Linke hat keinen Humor?
Na, das würde ich so nicht sagen. Also ich kenne ein paar Leute in der Linken und die haben durchaus Humor. Aber natürlich nicht alle. Und bei den Führungskräften, wenn ich mir das im Fernsehen so anschaue, da ist das auch irgendwie relative Humorwüste.
Sie haben jetzt mehrfach auch diese Zeit geschildert, 70er, 80er Jahre, die Zeit der Demonstrationen, des Umbruchs. Wie geht's Ihnen aber, wenn Sie jetzt heute sich so aktuelle Entwicklungen anschauen? Fragt man sich da nicht gerade als alt 68er, wofür haben wir das eigentlich alles gemacht?
Nee, es ist ja viel erreicht worden. Also alles, was in dieser 68er Zeit in der sogenannten aufgekommen ist, wie eben Wohngemeinschaften, wie Kindererziehung, also alternative Kindererziehung, wie Umweltschutz, wie Frauenrechte und so weiter und so fort. All das hat sich ja irgendwie verwirklicht. Man muss heute noch drum kämpfen, aber diese Bewegung hat all das hervorgebracht, das Nachdenken über sowas. Und vor allem gegen Kriege halt und gegen die Ausbeutung anderer Länder in der dritten Welt. Das stammt alles aus der Zeit. Und das finde ich sehr erfolgreich, was daraus geworden ist. Eine breite Bewegung wie die Grünen und so weiter.
Aber ich sage mal so, die Friedensbewegung ist im Moment ziemlich am Boden. Ist das nicht sehr desillusionierend?
Ja, natürlich. Zumal ich sehr große Angst habe, dass man uns in einen Krieg mit Russland schickt und verwickelt. Die Hetze macht mir wirklich Angst, die da läuft inzwischen.
Dabei wird da irgendein seltsames Russland-Feindbild wieder aufgebaut gerade.
Ja, ne? Natürlich. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass man Russland, also dass man die Führung in Russland gut findet oder sowas. Aber ich höre nichts anderes als ja, Hetzreden gegen Russland und das ist, die sind an allem schuld. Das finde ich furchtbar. Und vor allem diese ganzen NATO-Aufmärsche oben in der
Baltikum, ja.
Ja. Das macht mir Angst.
Da sind wir im Grunde wieder in der Zeit fast der 80er. Fühlt es sich für Sie gerade so an, wie, ich war ja nicht dabei, wie so das Grundgefühl im Kalten Krieg? Oder was ist da anders?
Das ist schlimmer, das ist mir zu heiß inzwischen. Das ist kein richtig kalter Krieg mehr. Im Kalten Krieg gab es noch Bemühungen und Verhandlungen und Abrüstungsbestrebungen. Jetzt ist da gar nichts.
Aber sind Sie trotzdem Optimist geblieben?
Für mich, ich muss es auch aus beruflichen Gründen, ich darf nicht zum Pessimisten werden und werde es auch nicht. Aber ich mache mir Sorgen.
Herr Seyfried, in Ihrem neuen Comicband Zwille, da haben Sie ein alter Ego, ein jüngeres, ne?
Ja.
Diesen Comicverleger Fumetti Seyfretti. Scheint ja ein echter Comic-Gigant zu sein, ne?
Ja, auf eine Weise. Das geht zurück auf den Comic Das Schwarze Imperium, als ich der marktbeherrschende Comiczeichner auf der Welt war. Ich muss dazu sagen, mit dem jüngeren Alter Ego Comiczeichner, also Comicfiguren altern nicht. Und das Recht nehme ich für mich selber natürlich auch in Anspruch dann, wenn ich im Comic auftrete.
Aber war da wieder so der unterdrückte oder der Wunsch, doch nochmal ganz groß rauszukommen, oder nehmen Sie sich da wieder wahnsinnig selbst auf die Schippe?
Na, ganz groß kommt man als Deutscher eh nie raus, schon allein wegen der Sprache.
Das heißt ja, Sie nehmen nur Aufträge an, wenn Sie die Auftraggeber sympathisch finden.
Wenn ich sie von meinem Gewissen vertreten kann.
Ja. Ja. Ich glaube, Sie haben bis dato hatten Sie gar keine politischen Plakate, also jedenfalls keine Werbeplakate gemacht. Dann aber eines für Christian Ströbele. Was war da der Auslöser für Sie?
Naja, der Auslöser war A, dass ich Geld brauchte und einen neuen Auftrag. Und es war ein größerer Auftrag, also in meinen bescheidenen Verhältnissen. Und vor Christian Ströbele hatte ich Respekt immer schon. Das finde ich immer noch einen sehr aufrechten und ehrlichen Politiker. Und habe das sehr gerne gemacht für ihn. Und das war tatsächlich dann der Zündfunke für alle möglichen anderen Wahlkampfplakate und ähnliche Geschichten.
War das eigentlich Ihr Spruch? Ströbele wählen heißt Fischer quälen?
Nee, der ist nicht direkt von mir. Ich glaube, er stammt von Christian Ströbele selber oder einem aus seiner Gruppe.
Aber Sie konnten ihn mit großer Überzeugung da drauf pinseln?
Ja, natürlich.
Aber nochmal, Sie sagten gerade, Ströbele, einer der Aufrechten. Was macht ihn so aufrecht für Sie?
Naja, wie soll man das sagen? Ich finde ihn einfach ehrlich als Politiker, was schon mal eine sehr seltene Eigenschaft ist in dem Beruf. Ja, er setzt sich für die richtigen Dinge ein. Er ist gegen Krieg, er ist gegen all diese Armut, er ist für mehr Löhne und so weiter und vernünftige Mieten. All das, das sind viele Politiker, aber bei den meisten ist es nur leeres Gerede.
Das heißt, damals, das war dann für Sie auch noch wahrscheinlich unter dem Eindruck, dass ein grüner Außenminister sich an Kosovo-Einsätzen beteiligt hat.
Also Fischer mochte ich von Anfang an nicht, weil er irgendwie unehrlich war oder nicht richtig rüberkam oder zu aufgeblasen war. Finde ich ihn heute noch.
Würden Sie denn nochmal was für die Grünen machen?
Nicht für die Bundesgrünen, weil die nicht entschieden Nein sagen zu Militäreinsätzen. Das ist die Schwelle, die sie überschritten haben. Aber ich bin natürlich mit einigen Grünen befreundet immer noch und vor allem mit kleinen Ortsgruppen oder sowas. Und da mache ich gerne was für die, aber nicht für die Bundesgrünen.
Wen unterstützen Sie heute sonst noch?
Die Linken, solange sie konsequent Nein sagen zu allen Militäreinsätzen und zur Aufrüstung. Und ansonsten gibt es ein paar Organisationen. Ich habe wirklich nicht viel Auftraggeber. Humanitäre Organisationen, sowas.
Aber das scheint ganz tief zu sitzen bei Ihnen, ne? Dieses Thema Krieg.
Und ja, ich begreife mich auch als ein Teil der Wächtergeneration nach dem Krieg, die aufpassen soll, dass wir nie wieder in so einen Krieg schlittern und in so eine Diktatur. Deswegen bin ich da auch ein bisschen emotional in dem Zusammenhang. Wir sind so aufgewachsen, dass es in einer Welt, wo es hieß, nie wieder Krieg, das darf nie wieder passieren.
Ich kann da vollends mit einstimmen. Mhm. Bin ich ganz bei Ihnen. Aber Sie sagten gerade Wächtergeneration. Wie viele Wächter sind denn noch da?
Naja, das ist halt diese sogenannte 68er-Generation. So würde ich das sagen. Die waren 20, wie ich, um 48 geboren. Ich bin kurz vor der Gründung der Bundesrepublik geboren.
Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass Generationen nach Ihnen, also meine zum Beispiel, so die in den 70er geboren, dass die diese Wächterverantwortung nicht mehr haben oder nicht mehr spüren für sich?
Ja, das ist ja auch nicht ihr Ding. Also wir kommen ja auch aus der Ruinzeit und den Eltern, die alle irgendwie traumatisiert waren und sowas. Da ist noch was rübergekommen in unsere Generation. Ja. Also ich mache der jetzigen oder jüngeren Generation keine Vorwürfe. Außerdem gibt es viele, die sich einsetzen dafür. Also gegen Krieg und gegen Aufrüstung, gegen Ausbeuten. All diese Geschichten. Das ist schon alles okay. Aber es ist natürlich keine so eine große Bewegung im Moment da, wie sie damals war, ausgelöst durch dieses wirklich vollgestopfte Jahr 1968 mit ein Ereignis nach dem anderen.
Vielleicht hat auch diese eigene Prägung was zu tun mit einer anderen Seite von Gerhard Seyfried, nämlich dem Schriftsteller von historischen Romanen.
Richtig, das gehört auch noch dazu, ja.
Ja, also es ist ja überwiegend auch Kolonialgeschichte, es ist so die Zeit des Ersten Weltkriegs dann allerdings. Woher kommt da Ihr Interesse?
Das Interesse kommt daher, das muss ich vorausschicken, dass über das Dritte Reich und über den Zweiten Weltkrieg unendlich viel geschrieben worden ist, auch über den Ersten Weltkrieg, die sogenannte Urkatastrophe. Und mich hat immer interessiert, aus welcher Gesellschaftsform ist all das entstanden? Es ist ja nicht so, dass die Nazis plötzlich da waren, irgendwie mit UFOs oder sowas, sondern wie ist das gewachsen? Und deswegen habe ich mich eben auf die Kaiserzeit, vor allem auf die Zeit seit der Reichsgründung 1871 konzentriert. Und bin da in meinen Büchern eingetaucht. Was war das für Gesellschaft? Wie haben die Leute gedacht und gefühlt? Wie ist das alles gekommen und so?
Ist da nicht im Grunde auch Heinrich Manns Untertan, so der Prototyp?
Ja, ich würde nicht als Prototyp bezeichnen, aber das ist dieselbe Linie irgendwie oder Schiene.
Also Gehorsam, Kadavergehorsam.
Ja, wobei ich mich in den Romanen halt bemühe, keinen Zeigefinger zu heben, sondern den Leser soweit möglich selbst zu entscheiden lassen, was das ist. Also ich verdamme keine der Seiten, zum Beispiel in meinem Kolonialroman, sondern ich wollte immer nur wissen, wie geht's einem normalen Durchschnittsmenschen, der in solche Ereignisse reingezogen wird. Und mir ist ganz klar, dass es da keine allgemeingültige Antwort gibt, aber das ist ein Interesse, das tief in mir sitzt und mit dem ich ständig spiele in den Büchern.
Inwiefern konnten Sie da aus der eigenen Familie, aus Ihrer Elterngeneration noch was mitnehmen?
Ja, die Kriegserlebnisse meiner Eltern zum Beispiel, der Vater an der Front und die Mutter im zerbombten Deutschland und all ihre Freunde und Verwandten und sowas, all diese Erzählungen, die mich auch als Kind und als Jugendlichen stark geprägt haben, und auf jeden Fall interessiert haben, was darüber kam.
Sie sagten gerade schon, kein Zeigefinger, kein Verdammen, keine Seite. Das machen Sie eigentlich aber auch in den Comics nicht. Also ich habe das Gefühl, so richtig was gegen Polizisten haben Sie nicht.
Habe ich auch nicht. Also das ist, ich finde die auch unterbezahlt und hätten wirklich mehr Geld verdient. Und gelegentlich kommt es natürlich zu Übergriffen durch die Polizei und das ist auch verdammenswert. Und verdammenswert ist, dass das nicht verfolgt wird. Aber wogegen ich wirklich was habe, ist der Missbrauch der Polizei durch Privatinteressen und durch Politiker. Und das passiert ständig.
Sie haben ja eine sehr klare Haltung. Wie kommt es eigentlich, dass, also zumindest meine Information, dass bis heute keine Tageszeitung Ihre Karikaturen oder Cartoons, also wirklich druckt? Ich glaube, online gab es mal was, aber Sie haben jetzt keine Cartoonserie, wie das zum Beispiel der Harnisch oder der Gottscheder hat.
Ja, das ist schade bei mir, weil dann hätte ich ein bisschen ein festes Grundeinkommen gehabt und wäre nicht auf Aufträge angewiesen gewesen und hätte von den Zeichnungen leben können. Dann hätte ich sehr viel mehr Comics machen können.
Das ist ein bisschen schade. Woher kommt das? Sie können es doch.
Ja, ich habe das jahrelang versucht, auch in Zeitungen unterzukommen. Zum Beispiel der Band Letter Bad Times Roll, der war extra für Zeitschriften konzipiert, mit Kurzgeschichten und so. Aber es hat niemand interessiert oder niemand zugeschlagen. Und die paar, die sich interessiert haben dafür, die wollten nichts bezahlen.
Tja, das ist oft das Problem mit der Kunst, ne?
Genau.
Aber trotzdem, wenn Sie sind 70 jetzt geworden, ne? Im März dieses Jahres, Sie würden nicht unzufrieden.
Nee, ich bin nicht unzufrieden.
Was war denn so Ihr Lebensplan?
Ich habe keinen. Ich lasse mich treiben, immer schon. Mal sehen, wo es landet.
Und wenn Sie trotzdem mal so zurückkriegen, was denken Sie sich dann für einen Planlosen?
Na, ich denke mir, das ist aber, hätte auch ganz schön schief gehen können. Ist aber Gott sei Dank gut gegangen und habe mich in die richtige Ecke geführt und so. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das noch lange so bleibt und dass wir noch viele weitere Comics von Ihnen zu lesen bekommen.
Herr ja, Alfred. Ich werde es versuchen.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich danke Ihnen.
Das war SWR 2 Tandem, unser Gast heute, Gerhard Seyfried, sein Zwille-Comic. Das ist diese legendäre Figur mit den schwarzen Haaren und dem Kugelkopf, ist gerade erschienen, heißt auch einfach nur Zwille und zwar im Westend Verlag erschienen. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, in der Technik war Andrea Gress, am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.